Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Keine Jahreszeit und kein Fest versetzen uns so sehr in Aufbruchsstimmung wie der Frühling und Ostern. Und deshalb möchten wir heute mit Ihnen ins Gespräch darüber kommen, wie Sie vorgehen, wenn wieder einmal ein Neuanfang ansteht. Denn dass wir in unserem Leben immer wieder aufbrechen, das ist sicher, fragt sich nur, welche Schritte dafür nötig sind. Mein heutiger Gast bietet an, genau das mit Ihnen herauszufinden, Ziele zu definieren, Weichen neu zu stellen, schwierige Lebenssituationen zu meistern. Herzlich willkommen, Pernille Behnke. Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Dänin, leben aber schon lange in Hamburg und wir erreichen Sie aktuell in der Nähe von Kopenhagen. Weil Sie umgezogen sind und vor einem Neuanfang stehen oder weil Sie einfach Osterurlaub machen?
Ein bisschen beides. Ein Neuanfang insofern, als dass das letzte Kind ausgezogen ist und mein Mann und ich jetzt deutlich mehr Zeit in unserem Haus in Dänemark verbringen werden. Aber auch natürlich, um den Osterurlaub hier zu verbringen.
Sie beraten ja als Coach Menschen, die aufbrechen, weil sie umziehen, weil sie sich getrennt haben oder aber neu verliebt haben. Menschen, denen gekündigt wurde, die im Job neu beginnen oder die gerade irgendeine andere Veränderung erleben. Was, Frau Behnke, ist der allererste Schritt, sich dem Neuen zu stellen?
Also wie in jedem guten Coaching-Prozess ist der allererste Schritt immer Klarheit. Ich muss mir darüber klar werden, wie soll es denn sein, wenn der Wandel vollzogen ist, wenn ich die Veränderung in mein Leben gebracht habe, wenn ich das umgesetzt habe. Also wenn ich nicht weiß, wie soll es denn sein, kann ich den ersten Schritt auch gar nicht gehen.
Und wie man Klarheit schafft, das werden wir klären heute. Denn Aufbruchstimmung und Lebenswege, den Neuanfang wagen, aber wie? Das ist heute am Kasamstag unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir freuen uns, wenn Sie uns erzählen, wie Sie mit neuen Situationen umgehen. Haben Sie auch schon mal den Wunsch verspürt, etwas in Ihrem Leben zu ändern und ganz neu zu starten? Wie sind Sie das dann angegangen? Und natürlich ist auch die Frage, hat es geklappt? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie unzufrieden sind? Packen Sie dann selbst an oder verharren Sie in der Situation, weil Sie sich vor dem Neubeginn fürchten? Und wie veränderungsfreudig sind Sie überhaupt? Rufen Sie uns an, fragen Sie, erzählen Sie uns unter 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute, der Neuanfang. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Pernille Behnke, die schon vieles war, bevor sie sich als Coach und Beraterin selbstständig gemacht hat. Welche Lebensstationen hatten Sie bis dahin durchlaufen, Frau Behnke?
Oh, ich glaube, das sprengt fast die Sendezeit.
Aber wir versuchen es mal kurz.
Ich mache es kurz. Also ich war in Konzernen, ich war selbstständig, ich habe eine gemeinnützige Organisation mitgegründet und war da im Vorstand und ich bin auch noch Mutter, das ist ja auch eine Station. Mhm. Und insofern habe ich sehr viele unterschiedliche Berufe und Umfelder kennengelernt.
Als was waren Sie selbstständig?
Ich war mit einer Immobilienfirma selbstständig.
Mhm. Und vorher?
Davor war ich in verschiedenen Banken im Wertpapierbereich tätig.
Mhm. Also Banken und Immobilienbranche, das sind beides Branchen, die so eher die Effektivität und Produktivität im Mittelpunkt haben, ne? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich künftig lieber Menschen zuwenden möchten und deren Bedürfnissen?
Also das habe ich eigentlich schon früh gemerkt. Mir fehlte dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen der Mut, um das zu ändern. Und als die Kinder dann auf der Welt waren und noch recht klein waren, habe ich gedacht, oh, ich brauche noch irgendwas in meinem Leben, was eben nicht nur Zahlen und, wie Sie schon sagen, Effektivität beruflich irgendwie im Fokus hat, sondern den Menschen und irgendwas, was das Herz zum Hüpfen bringt, was Freude bringt. Und daraufhin habe ich eben mit ein paar MitstreiterInnen eine gemeinnützige Organisation gegründet und wir haben Kindern und Jugendlichen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, ihren größten Herzenswunsch erfüllt. Und da habe ich so für mich gemerkt, dass diese Arbeit mit Menschen, dem Menschen zugewandt, den Menschen im Fokus und im Mittelpunkt haben, dass das viel mehr meine Berufung ist und dass ich darin aufgehen kann. Und als ich damit den Abschluss fand mit diesem Ehrenamt, das sehr zeit- und raumgreifend war, wusste ich, meine nächste Station muss sein, dass ich das, was ich aus dem Bauch raus vorher die ganze Zeit ein bisschen gemacht hatte, mal auf solide Füße stelle und habe meine allererste Coaching-Ausbildung gemacht. Und da hat es sofort dann, wie man immer sagt, geschnackelt. Und ich wusste, das ist mein Weg für viele Jahre und habe dann ganz viele weitere Ausbildungen angeschlossen und mich dann auch sehr schnell selbstständig gemacht.
Der Verein, den Sie mitgegründet haben, ist der Verein Make-A-Wish. Werden da nur in Anführungsstrichen Kindern Wünsche erfüllt oder auch Erwachsenen?
Nein, nur Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren.
Was haben deren Schicksale in Ihnen ausgelöst? Sie haben ja immer wieder mitbekommen, Sie sind immer wieder konfrontiert worden mit dem Leid von Kindern.
Ja, also was natürlich am allermeisten dadurch ausgelöst wird, ist diese große Dankbarkeit für das Leben, das wir haben und diese Erkenntnis, dass man wirklich jeden Tag nutzen sollte. Es gibt diese Sinnsprüche, die einem das immer so sagen, aber das wirklich zu begreifen und das wirklich auch zu spüren, das war für mich eine Kehrtwende, muss ich sagen. Und das erleben zu dürfen, mit diesen Familien auch zusammenzuarbeiten, hat einfach sehr viel Dankbarkeit in mir hervorgebracht. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass das Leben sehr bereichert und jeden Tag verschönt, wenn man in der Lage ist, sich damit zu verbinden.
Sie haben vorhin gesagt, dass Ihnen am Anfang der Mut gefehlt hat zu diesem Neuanfang, also weg von der Privatbank, weg von den Immobilienbranchen. Wer hat Ihnen dann Mut gemacht oder was?
Ich glaube schon, dass ich den tatsächlich dann in mir selbst gefunden habe. Natürlich hatte ich Unterstützung durch mein Umfeld, meinen Mann und auch von Freunden, die mir sicherlich zugeredet haben. Aber den Mut habe ich dann doch am ehesten in mir selbst gefunden. Ich glaube, aus einem Leid heraus, weil die Situation einfach sich nicht mehr gut angefühlt hat. Und ich gemerkt habe, dass das nur noch eine leidvolle Erfahrung ist und mir gar keine Freude mehr macht. Und dann war sehr schnell für mich auch irgendwie klar, jetzt muss ich handeln. Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wirklich etwas zu ändern.
Das haben Sie dann getan vor 10 Jahren. Dann haben Sie die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Was bedeutet das genau systemisch?
Ich erkläre das immer ganz gerne so, dass das Systemische davon ausgeht, dass jeder Mensch in seinem eigenen System lebt. Das heißt, jeder hat seine eigene Wahrheit, seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Haltungen und Meinungen. Und das berücksichtigt das Coaching ganz stark, dass jeder Mensch mit seinem eigenen System ins Coaching kommt. Und das schauen wir uns an. Also es gibt keine generalisierten Tipps oder irgendwelche Tools, die man aus der Schublade zieht, sondern ich wende mich dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu und schaue mir mit diesem Menschen ganz wertschätzend gemeinsam an, in was für einem System lebst du, wie funktionierst du, was sind deine Überzeugungen, damit dieser Mensch für sich die passende Lösung und den passenden Weg findet und ich nicht irgendwas vorgebe.
Welchen Anspruch haben Sie dann an sich als Beraterin genau? Also sind Sie erst dann zufrieden, wenn das Gegenüber wirklich einen Neuanfang dann auch wagt? Oder sagen Sie auch, reicht schon, wenn der oder die sich mal ausgesprochen hat bei mir und mal dadurch ein Schrittchen weitergekommen ist?
Also ich bin zufrieden, wenn mein Gegenüber zufrieden ist. Vielleicht stellt sich ja im Coaching auch heraus, dass der Neuanfang doch nicht der richtige Weg ist, sondern dass nur ein paar ganz kleine Stellschrauben bewegt werden müssen. Und mein Anspruch ist, den Menschen, die zu mir kommen, zu dienen, in welcher Art auch immer sie das brauchen. Und ich gehe nicht davon aus, dass ein Neuanfang immer sein muss oder dass wer den nicht wagt, ist dann nicht genug oder nicht richtig, sondern mir ist wichtig, das Miteinander im Coaching, die Person in den Mittelpunkt zu stellen und nicht das Ergebnis, sondern wie fühlt sich das für die Person an, wenn wir durch den Prozess gekommen sind.
Und das kann eben auch bedeuten, dass man nur ein ganz kleines Rädchen dreht. Das kann ja auch schon helfen. Wenn Sie Lust haben, sich mit Pernille Wehnke auszutauschen und Fragen zu Ihrem möglichen anstehenden Neuanfang haben, dann rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 ist die kostenlose Telefonnummer. Per Mail erreichen Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wandel ist eine Konstante des Lebens, sagt Pernille Wehnke, heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Aber nicht immer empfinden wir diesen Wandel als wundervolle Chance, sondern manchmal fürchten wir uns auch vor Veränderungen. Und jetzt bin ich gespannt, was Alina Meyer aus Dortmund dazu sagt. Schönen guten Morgen, Frau Meyer.
Ja, guten Tag. Ja, mein Neuanfang ist, dass ich, ja, Gott sei Dank, dreimal auf Holz geklopft, hoffentlich bald aus meiner Privatinsolvenz rauskomme. Ich bin da zurzeit in der Wohlverhaltensphase. Das bedeutet, den schlimmsten Teil der Insolvenz habe ich hinter mir. Mein Gehalt wird im Augenblick noch gefändet. Ein Teil meines Gehaltes wird gefändet. Und es könnte aber sein, dass ich jetzt ab Mai eventuell wieder mein normales Gehalt beziehen werde.
Darf ich fragen, wie Sie in diese Privatinsolvenz gerutscht sind?
Ja, wie bin ich dahin gerutscht? Ja, durch meine langjährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die natürlich von einer Bank, bei der ich damals noch war, ausgenutzt wurde. Und durch meine mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, Unkündbarkeit. Also ich bin jetzt nicht verbeamtet, ich bin angestellt, aber das bedeutet auch, wenn man sehr, sehr lange im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, dass man dann also relativ schnell oder dann auch so den Status hat, ja, so schnell verlierst du deinen Job nicht mehr. Und ja, ich habe einfach auch niemanden gehabt, mit dem ich über finanzielle Dinge reden konnte. Ich war ziemlich in dem Punkt, aber auch in anderen Dingen, ziemlich auf mich alleine gestellt. Und ja, wenn einem immer wieder Geld angeboten wird von einer Bank, das Konto ausgeglichen wird, wenn es ins Minus gerät durch entsprechende Konsumentenkredite, dann ja, dann passiert das ganz schnell, dass sich das alles aufstockt. Ja. Und dann ist aber irgendwann eine Summe da, die auch durch mein Gehalt nicht mehr zu tilgen war.
Womit sind Sie dann in der Folge konfrontiert worden, Frau Meyer? Also mussten Sie die Wohnung aufgeben, weil Sie die auf einmal nicht bezahlen konnten und sich kleiner setzen?
Nein, Gott sei Dank habe ich eine relativ günstige Miete und konnte meine Wohnung halten und ich konnte, was aber die Insolvenz bedeutete, war, dass ich von einem Tag auf den anderen sehr viel weniger Geld hatte als vorher. Ich musste mein Sparkonto aufbrauchen und beziehungsweise auflösen und auch sämtliche anderen Ersparnisse, die ich bis dahin hatte, vermögenswirksame Leistungen und so weiter. Riester-Rente, das ich da erspart habe, konnte ich behalten, darf man auch behalten. Und ja, aber ich bin vereinsamt. Ich bin schlicht und einfach vereinsamt. Mir ging es so wie jemand, der jetzt aktuell Bürgergeld bezieht, vorher hat. Ich hatte zwar etwas mehr Geld zur Verfügung als so jemand, aber es bedeutete nicht, dass ich wirklich mehr Geld zum Ausgeben hatte oder für mich selbst hatte. Es bedeutete, ich bin einfach vom gesellschaftlichen Leben von einem Moment auf den anderen ausgeschlossen worden.
Das heißt, also, Sie konnten nicht ins Kino gehen, nicht ins Theater, nicht mal ausessen mit Freunden, sondern alles zu Hause stattgefunden.
Alles, was gesellschaftliches Leben bedeutete, war ausgeschlossen. Es ging nicht mehr, es war zu teuer. Wenn man in ein Lokal geht, auch wenn man jetzt nicht essen geht, wenn man einfach nur einen Kaffee trinkt oder vielleicht ein Stück Kuchen, dann sind 10, 12 Euro weg. Mhm. Das ist, wenn man nicht gerade mitten auf dem Dorf wohnt, ja, ich wohne nicht auf dem Dorf, dann geht das schnell, ja. Mhm. Und diese 12 Euro kann man dann aber besser für Einkäufe oder für Anziehen. Ich muss mich ja auch anziehen, ja.
Bevor Frau Wehnke Stellung zu Ihnen und Ihrer Geschichte nimmt, Frau Meyer, mich würde noch interessieren, welche Perspektiven Sie jetzt haben.
Ja, das ist mein Problem. Ich bräuchte eigentlich so jemanden wie ihren Gast. Frau Wehnke heißt die Dame.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Ja, ich bräuchte eigentlich so einen Coach. Aber die Sache ist, die Dienstleistung eines solchen Coaches kostet natürlich auch wieder Geld. Und so ein Coach arbeitet auch nicht für 20, 30 Euro in der Stunde, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Und mein Problem ist ganz einfach, falls ich jetzt wieder mein normales Gehalt habe, ja, möchte ich nicht wieder in Schulden geraten. Es ist meine Angst. Das ist meine große Angst. Ich muss alles das, was ich mache, mit meinem Gehalt finanzieren. Ja. Was dann auch nicht so niedrig ist, aber es ist eben auch endlich.
Frau Behnke, ich vermute, Sie haben mitgeschrieben. Wir können uns ja leider nicht sehen, weil Sie zugeschaltet sind. Was haben Sie gehört in der Geschichte von Alina Meyer?
Also erstmal guten Morgen, Frau Meyer. Vielen Dank, dass Sie so ein persönliches Thema mit uns hier teilen mögen. Ich habe ganz viel Gutes erstmal gehört, nämlich dass das Schlimmste schon mal überstanden ist. Das stimmt mich natürlich erstmal sehr froh für Sie, dass Sie eine Perspektive haben, die heißt, ab Mai geht es vielleicht wieder voran.
Ja.
Und was ich als ersten Gedanken hatte, war, weil Sie sagten, Sie bräuchten so jemanden wie mich und das sei eben sehr teuer, da wollte ich Ihnen ein paar Tipps geben. Und zwar gibt es ja immer, wenn Coaches neu ausgebildet werden in den Instituten, bieten die in der Regel zum Üben erstmal kostenfreies Coaching an. Und das muss nicht schlechter sein, sondern die sind ja auch hochmotiviert und wollen unbedingt, dass sich was bewegt. Und da könnten Sie sich mal informieren und mal schauen. Das kann man auch online machen. Insofern, selbst wenn Sie in einer Stadt leben, in der es keine Coaching-Institute gibt, die ausbilden, könnten Sie sich da mal ein bisschen in die Recherche begeben und mal schauen, ob es so möglich ist, kostenfrei an ein Coaching zu kommen. Und dann bezüglich des Themas, wo Sie sagten, ja, wenn ich dann wieder mein Gehalt habe, habe ich so Angst, wieder in diese Spirale zu geraten. Da habe ich so den Gedanken gehabt, es gibt ja auch staatliche Schuldnerberatungen und es gibt ja auch oft staatliche Angebote, wo man vielleicht mal sich erkundigen kann, ob man mal ein Stück des Weges beraten und unterstützt wird, damit man eben nicht wieder quasi in dieselbe Falle tappt.
Frau Meyer.
Das ist leider nicht möglich für mich. Ich bin über eine Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale in diese Situation gekommen. Ich habe mich da also beraten lassen und letztendlich war es kein anderer Weg möglich. Und und diese Einrichtungen, die sind einfach nicht mehr nach der Insolvenz nicht mehr für mich zuständig. Sie haben genug zu tun mit Leuten, die jetzt in der Insolvenz sind oder kommen,
okay,
so wie ich damals. Die können mir einfach
okay, nicht aber helfen. Dann ist ja vielleicht die Idee, nach einem kostenfreien Coaching sich mal umzuschauen, vielleicht die brauchbarere.
Ich habe mich jetzt schon an meine neue Bank, habe ja die Bank gewechselt und habe mich an meine neue Bank jetzt auch mal gewandt. Wenn ich also das letztendliche Okay durch das Amtsgericht habe, das ja noch entscheiden muss, ob es wirklich so weit kommt, dann wollte ich da mal nachfragen, ob es da auch so eine Budgetberatung gibt.
Und vielleicht macht es ja auch Sinn, den Dispo sperren zu lassen und bei der Bank vermerken zu lassen, dass man nicht angesprochen wird für neue Kredite.
Nee, das war mir sowieso klar, dass ich also bis auf Weiteres keinen Dispo haben möchte. Also.
Ich würde gerne noch mal diesen Aspekt der Angst aufgreifen, Frau Behnke. Wie kommt man aus der Angst heraus, die ja auch oft lähmen kann? Dann sitzt man da und auf seinem Schlamasselberg und denkt, boah, es geht einfach nicht weiter. Wie kann man da ins Tun kommen?
Ja, da habe ich beim Zuhören auch so gedacht, als Frau Meyer sagte, dass man gar nichts mehr unternehmen kann. Also ich kenne das so aus größeren Städten, dass es auch immer sehr viel kostenfreie Angebote gibt, gemeinsame Spaziergänge oder also ich weiß es nicht. In einer größeren Stadt gibt es oft Vereine oder Angebote, die wirklich sehr niedrigpreisig sind oder eben gar nichts kosten. Ich würde immer sagen, rausgehen und mit anderen Menschen Verbindungen und Gespräche suchen. Also sich mitteilen, sich verbinden, Gleichgesinnte vielleicht sogar darüber finden. Das ist auf jeden Fall erstmal ein guter erster Schritt, um ins Tun zu kommen. Und ansonsten eben ein professionelles Coaching wäre diesbezüglich natürlich sehr sinnvoll.
Unter Umständen, Frau Meyer, wenden Sie sich ja auch nochmal an kirchliche Stellen, an soziale Stellen. Da ist es auch oft so, dass das kostenlos angeboten wird. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Dortmund und lade alle Hörerinnen und Hörer ein, so wie Frau Meyer uns Ihre Geschichte zu erzählen oder möglicherweise auch Tipps zu geben, weil Sie den Neuanfang schon hinter sich haben und weil das erfolgreich und gut geklappt hat. Frau Behnke, wie helfen Sie Ihren Kunden dabei, den Weg ins Neuland zu gehen? Was sind da so die ersten Schritte? Sie haben vorhin gesagt, sich Klarheit verschaffen ist Nummer eins. Wie verschaffe ich mir Klarheit?
Genau, das ist ja gar nicht so einfach. Also mit einem professionellen Coach an der Seite ist es natürlich deutlich einfacher, weil die Person in der Regel die richtigen Fragen stellt und einem sehr viel schneller hilft. Wenn man das bei sich alleine zu Hause erstmal angehen möchte, dann bin ich immer eine große Freundin davon, ein bisschen zu visualisieren. Das heißt, sich vielleicht ein großes Stück Papier zu nehmen und mal ein bisschen aufzuschreiben, was man sich alles vorstellen könnte. Also ein bisschen brainstormen, ein bisschen vielleicht herumspinnen, auch ein bisschen großdenken. Wie soll mein Leben heute in einem Jahr aussehen? Und dann ein bisschen sortieren und gucken, was davon wäre denn vielleicht realistisch? Wie könnte das dann aussehen, wenn ich ein bisschen pragmatischer drauf schaue, bezogen auf mein jetziges Leben? Und dadurch erstmal ein vielleicht kleines Ziel für sich definieren.
Mhm. Was mache ich, wenn ich so eine unübersichtliche Situation klären muss? Also wenn das alles so diffus ist.
Auch da.
Also auch die diffusen Ängste, so wie wir das vorhin gehört haben von Frau Meier.
Genau, also wenn man sich diffus fühlt, also ein bisschen verwirrt ist, ist Schreiben ein wunderschönes Tool. Also wie so Tagebuch zu schreiben und sich vielleicht mal Pro- und Kontralisten zu machen. Also alles, was Visualisieren betrifft, ist in der Regel hilfreich. Mhm. Ansonsten haben Sie die Angst eben angesprochen, ganz klar. Ich muss mir auch immer angucken, was hindert mich denn vielleicht? Also der erste Schritt Klarheit, also was wären denn vielleicht meine Träume? Würde ich gerne selbstständig sein? Würde ich gerne auswandern? Irgendwas, was auch vielleicht ja wirklich eine Riesenveränderung wäre. Und dann mir anzugucken, was hindert mich? Was genau ist das? Ist das Angst oder habe ich finanzielle Vorbehalte? Also mir wirklich auch anzugucken, was genau steht mir denn im Weg?
Christine Dannenberg ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Dannenberg.
Ich habe oft Angst vor Veränderungen. Und bei mir ist es auch ziemlich unübersichtlich. Mhm. Ja, ich sage es einfach jetzt mal ganz klar. Ich bin Messi-Syndrom betroffen. Ne? Mhm. Und da ist die Unübersichtlichkeit ja, wie soll ich sagen, sehr sichtbar im Äußeren. Und da ist eben die Angst vor Veränderung, was ja mit Loslassen auch zu tun hat, also bei mir merke ich das auf jeden Fall sehr stark.
Weil die Veränderung bedeuten würde, dass Sie mal aufräumen müssen und dass Sie nicht nur äußerlich, sondern wahrscheinlich auch innerlich aufräumen müssen.
Ja, beziehungsweise ich habe meiner Meinung nach schon viel an mir innerlich gearbeitet, aber im Äußeren zeigt es sich noch nicht. Und ja, ich bin auch einerseits sehr vielseitig interessiert und finde dann immer irgendwelche Seminare im Internet oder bekomme Angebote. Und dann merke ich immer, ja, hört sich toll an, aber wenn es dann wirklich an die Veränderung geht, dann zucke ich sehr zurück. Hm. Ich habe allerdings auch schon viel Geld ausgegeben für Seminare oder für so Online- oder Webinare, also für meine Verhältnisse viel Geld. Habe es dann aber doch nicht gemacht, was ich da vielleicht mal mit gelernt habe oder so.
Frau Behnke.
Bei ganz vielen Sachen ist das so.
Ja, also vielen Dank, Frau Dannenberg, dass Sie das mit uns teilen. Das ist auf jeden Fall eine, aus meiner Erfahrung, aus meinem Coaching-Bereich eine sehr leidvolle Erfahrung, das, was Sie beschreiben. Und Sie haben ja gerade eben schon gesagt, Sie haben auch schon sehr an sich gearbeitet. Das klingt für mich so ein bisschen nach Therapie. Ja. Aus meiner Sicht, mit diesem Thema, das ist schon schwerwiegend, ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen und sich therapeutisch auf jeden Fall begleiten zu lassen. Das wäre für mich auf jeden Fall erstmal die Grundvoraussetzung, um Unterstützung zu bekommen.
Ja, ich habe auch schon eben Therapie gemacht. Und wie gesagt, und mir ist auch ganz viel bewusst, aber die Umsetzung ist das große Thema oder auch das Problem.
Frau Dannenberg, wann hat denn das angefangen mit dem Messitum? Also waren Sie schon als Kind so jemand, der alles gesammelt hat und dann schön mit ins Zimmer getragen hat und es wurde ein Berg und der wurde höher und höher oder ist das erst später gekommen?
Das kam erst später. Also es war so, ich nehme das wahr als schleichenden Prozess. Ich war zwar nie so besonders ordentlich, aber ich konnte mich als Kind und ja, als Jugendliche auch von Dingen trennen. Es fing erst an, als ich so, naja, wie soll ich sagen, 30 oder über 30 auf jeden Fall war. Mhm. Und ich weiß auch, dass dem ein Entwicklungstrauma zugrunde liegt. Also ich habe sehr viel gelernt, auch über Störungen allgemein. Und, kann man so sagen, sage ich jetzt mal so.
Frau Behnke hatte ja eben den Tipp, sich so ein Ziel zu definieren und zu sagen, wie soll mein Leben in einem Jahr aussehen? Haben Sie das auch schon mal gemacht?
Ja, aber ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig ansatzweise, sagen wir es mal so.
Ja, und ich mir fällt jetzt ein, wenn ich Ihnen so zuhöre, vielleicht erstmal im Kleinen zu beginnen, weil was für mich gerade hier so ankommt, ist auch eine gewisse Überwältigung, ja. Und dass der Berg, der vor Ihnen liegt, einfach so groß ist, dass und oft ist es so, dann geht man gar nicht erst los, weil man denkt, oh, ich schaffe es vielleicht sowieso nicht. Ja. Und vielleicht mit einer kleinen Ecke anzufangen und jeden Tag sich vorzunehmen, sich irgendwie den Wecker zu stellen für 5 oder für 10 Minuten, wo man anfängt, in einer Ecke ein bisschen auszusortieren, ein bisschen Ordnung zu schaffen, was ihnen möglich ist. Und ja, nicht gleich so groß zu denken, sondern erstmal im Kleinen zu beginnen und darüber ein bisschen Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die Handlungsfähigkeit wieder zu bekommen.
Ja, ich bin aber vielseitig interessiert und da gibt es immer so viele andere Dinge. Also das, was Sie sagen, das hört sich für mich auch sehr, wie soll ich sagen, eigentlich sehr praktikabel an. Das kenne ich auch schon, aber ich mache das dann nicht, obwohl ich das will.
Wenn jetzt Freundinnen oder Freunde zu Ihnen kommen, Frau Dannenberg, und sagen, komm, jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir genau das, was Pernille Behnke gesagt hat. Wir nehmen uns 5 Minuten und räumen mal in einer Ecke auf. Würden Sie das akzeptieren, das mit Unterstützung zu machen?
Kommt auf die Art und Weise an. Mit Druck geht das ja immer nicht. Ja. Aber es kommt vielleicht auch auf den Menschen an, der mich da begleitet. Also ich habe auch Ergotherapie, aber irgendwie umgehe ich das auch, habe ich den Eindruck. Also es ist sehr tricky. Gerade das Messi-Syndrom ist eben sehr tricky. Und ich möchte es aber gerne. Und was Sie vorhin gesagt haben, also bevor ich angerufen habe, ich dran kam, da haben Sie schon ein paar Dinge gesagt, wo ich dachte, ja, das würde ich schon gerne ausprobieren. Und ich hoffe, dass ich dann dranbleibe.
Ja.
Also was ich auch spannend fand, war, dass es eben kostenlose Coaching-Möglichkeiten gibt. Das wusste ich noch nicht. Vielleicht.
Genau, und Sie kommen ja auch aus meiner Heimatstadt, aus Hamburg. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Ausbildungsinstitute. Die können Sie sich im Netz raussuchen und dort mal Kontakt aufnehmen und fragen, ob es dort solche Möglichkeiten gibt.
Ja, also da kann man einfach Coaching-Ausbildungsstätten eingeben
Ganz genau. Okay. Und dann schreiben Sie da mal eine E-Mail hin und sagen, Sie würden sich gern zur Verfügung stellen zum Üben für ein kostenfreies Coaching für die Menschen, die sich dort ausbilden lassen. Und dann kann es sein, dass Sie Glück haben.
Okay. Frau Dannenberg, dann drücken wir alle vorhandenen Daumen und wünschen Ihnen noch frohe Ostern nach Hamburg. Wer in seinem Leben etwas zum Positiven verändern will, der sollte sich Ziele für die Zukunft setzen und die auch aufschreiben. Ein Tipp von Coach Pernille Behnke, mit der wir heute bei Deutschlandfunk Kultur über Neuanfänge reden. Und wir tun das auch mit Fritz Keller aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Keller.
Guten Morgen. Hallo.
Hallo. Wie sieht Ihr Neuanfang aus? Ja, Sie dürfen loslegen.
Mein Neuanfang sieht so aus, dass ich gerade hier stehe und Rosen verschneide in einem Schloss in der Nähe von Leipzig. Kurze Rückblende. Ich habe mal Senioreneinrichtung geleitet, war nationaler Vertriebsleiter einer Markenartikelfirma, habe sehr viel Geld verdient, hat mich mit einer Immobilieninvestition etwas übernommen. Ich bin in eine Privatinsolvenz gerutscht, deshalb, das war auch der Aufhänger, weil ich das am Anfang gehört hatte. Ja. Und bin 3 Jahre in eine Depression verfallen, die sehr hart für mich war. Und im Prinzip auch eine Reaktion auf den ersten Beitrag. Ich stelle immer mehr fest, dass Coaching sehr gut ist und Trainer sehr wichtig sind. Und dass es manchmal schwierig, glaube ich, ist, sowohl für Trainer als auch für Therapeuten nachzuvollziehen, was eine Depression bedeutet. Man kann sehr viel lernen darüber, man kann sehr viel theoretisch studieren darüber. Aber zu wissen oder zu spüren, nicht zu wissen, sondern zu spüren, wie es ist, um 8 als ein erwachsener Mann im Bett zu liegen und keine Lust zu haben, aufzustehen, obwohl man 20 Jahre früh um 6 Uhr aufgestanden ist, eine Runde gejoggt ist, geduscht hat, in den Job gegangen ist. Das ist, ja, ist nicht ganz einfach. Ich habe 3 Jahre Depression hinter mir. Ich bin seit 2 Jahren raus aus dieser Depression. Dadurch habe ich eine Erwerbsminderungsrente erhalten und habe mein Leben umgekrempelt. Es geht ja um Neuanfang. Mhm. Der Neuanfang ist für mich, materielle Dinge. Nee, materielle Dinge nicht. Ich brauche schon noch eine Miete, die ich zahlen muss. Ich möchte mir schon mal ein Stück Kuchen leisten oder einen Kaffee trinken in einem Kaffee. Aber es zu verschieben. Also ich nehme jetzt zum Beispiel prinzipiell eine Thermoskanne früh mit, weil ich nicht mehr einsehe, 3,50 Euro bis 4,50 Euro für eine ganz normale Tasse Kaffee zu bezahlen. Mhm. Und setze mich in den Park. Manchmal backe ich mir selber einen Kuchen. Das sind so meine Ansätze, auch anders heranzugehen und trotzdem, und das wollte ich nochmal bemerken zu dem ersten Beitrag, da war so der Hinweis, ja, man, es gibt ja auch so andere Möglichkeiten, sich zu beraten. Ich habe sowas durch. Und das ist, wenn Sie 4.500 netto im Monat hatten, ist es nicht einfach, sich in einen Kreis zu setzen, wo viele Menschen sind, die bedürftig sind, die Sozialhilfe suchen, und eben diese Tasse Kaffee eben nur für 1 Euro bezahlen können. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber das ist einfach so. Und genau das passiert nämlich. Sie haben Freunde, mit denen Sie vorher in Restaurants gegangen sind. Dort können Sie nicht mehr mithalten. Hm. Und Sie schämen sich am Anfang. Am Anfang versuchen Sie es noch mitzuhalten. Sie schaffen es nicht. Wenn Sie 50 Euro, 60 Euro, wie die Frau gesagt hat, für einen Restaurantabend ausgeben, dann sind Sie, wenn Sie das 2-mal machen, eigentlich platt im Monat. Mhm. Und das machen Sie dann nicht mehr, ziehen sich zurück. Und das war so der Tipp. Da habe ich festgestellt, das war Freunde. Mhm.
Frau Behnke, was geht Ihnen gerade durch den Kopf, während Herr Keller mal ordentlich schlucken muss? Dankeschön, Herr Keller, dass Sie uns auch diese persönliche Geschichte erzählen. Vielen Dank.
Genau. Also vielen Dank, Herr Keller, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und ich bin ganz bewegt von Ihrer Geschichte. Sie haben einen absoluten Neuanfang gewagt, gezwungenermaßen, denn es war ja quasi fremd initiiert. Hätte man Sie gefragt im Beginn dieser Krise, ob Sie das gerne mal erleben möchten, hätten Sie sicherlich gesagt, nein, vielen Dank. Aber Sie haben selber so viel Stärke in sich gefunden, haben Unterstützung bekommen und haben jetzt ihre Prioritäten so geändert. Und das ist ja ein Neuanfang, komplett alles umzuschmeißen und jetzt, wie ich höre, Freude in anderen Dingen zu finden. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Und ich glaube, dass Sie ein ganz tolles Beispiel sind für alle, die zuhören, wo Sie ganz viel Mut Menschen geben, die vielleicht gerade in einer Krise sind. Und Sie haben die Depression auch so schön beschrieben. Das ist nämlich eine sehr ausweglose Situation. Da braucht man unbedingt professionelle Unterstützung und die haben Sie erhalten. Und jetzt klingt es für mich, als seien Sie ein Experte für sich selbst geworden.
Herr Keller, Sie haben ja von der Depression, von 3 Jahren Depression erzählt. Wie sind Sie denn da rausgekommen? Also Sie haben genau diese Situation beschrieben, wie gelähmt man dann morgens im Bett liegt und man will einfach nicht rauskommen. Was hat Ihnen geholfen, das Bett zu verlassen und das, den Stier bei den Hörnern zu packen?
Wenn ich das wüsste, also wirklich realistisch analysieren könnte, dann würde ich das ganz schnell als Patent anmelden. Also ich habe keine Medikamente genommen. Ich habe immer gesagt, keine Medikamente, keine Drogen. Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Es hat sich nichts, aber auch gar nichts in meinem Umfeld verändert. Ich habe einen Kühlschrank bestellt. Das war ein Auslöser. Auf einmal dachte ich, oh Scheiße, jetzt kommen die und dann wollen die ja meine Wohnung. Ich muss die Wohnung auf Vordermann bringen. Das war für mich vorher ein Block, ein Angang. Mhm. Und auf einmal nach dem zweiten Tag habe ich mir festgestellt, warum machst du das für die Leute, die da kommen?
Mach das doch für dich.
Mach das für dich, genau. Und das und da ist irgendwas, und wenn ich das herausfinde, dann patentiere ich es definitiv. Etwas in mir passiert, was diesen Wandel, und jetzt, ich hatte vorher keine Kraft, jetzt habe ich Kraft, ganz viel Kraft. Ich habe eine Erklärung dafür, es hängt mit dem Unterbewusstsein zusammen, wie ich mir das ein bisschen versuche zusammenzureimen, würde ich auch gern mal mit einem theoretisch begleiten irgendwie. Ich suche gerade jemanden, der das vielleicht mal ein bisschen analysiert. Weil ich habe das Gefühl, ich nicht das Gefühl, sondern ich bin 3 Jahre von meinen Gefühlen abgeschnitten gewesen. Ich habe nichts gespürt. Meine Kinder kamen zu mir, ich habe mich gefreut, weil ich wusste, dass man sich freut, wenn Kinder zu einem kommen. Ich habe eine Frau verlassen, weil ich sie nicht mehr lieben konnte, weil ich keine Gefühle mehr hatte.
Also es war ganz viel Kopf und, jetzt, und ganz ja. wenig Bauch.
Nee, gar nicht mal Kopf, es war einfach abgeschaltet. Der Kopf funktionierte schon noch. Also ich konnte schon noch rechnen, ich konnte organisieren, ich konnte strukturieren. Aber das Gefühl war nicht mehr weg. Und dadurch hast du auch keine Motivation mehr, einen Tag zu gehen. Sonst, wie du sagst, oh, ich renne jetzt eine halbe Stunde, dann bin ich wohl ein bisschen K.O., aber bin richtig fit. Oder ich gehe raus. Ich habe immer zu den Therapeuten gesagt, ich sehe Blüten jetzt hier, Frisützie, der Frühling kommt. Ich habe es vorher gesehen, mich gefreut und in der Zeit habe ich es gesehen und mich nicht mehr freuen können. Und das ist jetzt wieder total anders. Sie hören das ja, Sie spüren das ja. Ich rede manchmal und auf einmal kommen mir Gefühle hoch und die sind wieder präsent.
Sie
und
sind
das
jetzt,
ist was Wunderschönes.
Sind Sie jetzt glücklich, Herr Keller? Oder ist es
ich
noch
bin
das?
Sehr glücklich. Ja. Ja. Ich stehe jetzt hier in einem Schloss. Schneide Rosen, wir bereiten jetzt ein Oster, also wer das vielleicht in der Nähe von Leipzig hört, kann gern Ostersonntag, Ostermontag zum Schloss Püchau kommen. Jetzt noch ein kleiner Werbeblock. 15 Uhr ist hier eine wunderschöne Osterspaziergangsführung und ich schneide jetzt gerade Rosen, helfe einfach mit, das ein bisschen auf Vordermann zu bringen und das macht Spaß, man sieht, was man getan hat. Man ist im Austausch mit anderen Menschen, weil hier noch ein paar mehr helfen. Und das ist einfach wunderschön.
Dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Erzählung, ja. Herr Keller, und wünschen Ihnen in diesem Geiste eben auch ein schönes Fest. Und ich bin gespannt, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer Sie dann live kennenlernen werden. Danke für den Anruf 0800 22 54 22 54. Unsere Biografie ist immer auch eine Multigraphie. Das Wort habe ich gelernt, als ich mich auf unseren heutigen Gast Pernille Behnke vorbereitet habe. Denn unsere Biografie besteht natürlich aus vielen kleinen, einzelnen, komplexen Erlebnissen, die alle mit schwingen, wenn wir vor einem Neuanfang stehen. Darüber tauschen wir uns heute am Tag vor Ostern, dem Auferstehungs- und Neuanfangsfest, aus und freuen uns über Ihre Beiträge unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Behnke, zu den komplexen Erlebnissen gehören natürlich die Kindheit und die Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind. Mit welchen werden Sie da am häufigsten konfrontiert im Gespräch mit Ratsuchenden?
Also vielleicht noch mal 1-2 Sätze dazu, was Glaubenssätze sind, weil mir oft begegnet, dass Menschen das gar nicht so gut einordnen können. Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir unterbewusst mit uns herumtragen, die, wie Sie eben gesagt haben, in der Kindheit geprägt werden und die unser gesamtes Denken und Handeln und unsere Entscheidungen sehr stark beeinflussen. Es gibt ganz viele Studien und Literatur dazu, dass das Unbewusste, das, was unterbewusst geprägt ist, zu 95% Einfluss nimmt auf das, was wir denken und wie wir uns entscheiden. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir uns der Glaubenssätze im Coaching oder wenn wir uns weiterentwickeln wollen, mal annehmen. Und Sie haben ja eben gefragt, was sind so die Klassiker, die typischen Glaubenssätze, die Menschen haben? Und also sowas wie, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug, ich muss funktionieren, ich muss die Verantwortung übernehmen und mich kümmern. Das sind so die absoluten Klassiker.
Es gibt ja auch so typische Muster, in die wir immer wieder zurückfallen und die uns dann auch davon abhalten, aktiv zu werden. Genauso wie Ausreden. Wir haben ja alle so unsere typischen Ausreden und Muster. Wie können wir da rangehen?
Indem wir erstmal verstehen, was da unterbewusst bei uns abläuft. Also der erste Schritt ist immer erst wieder Klarheit verstehen, was passiert da eigentlich, wenn ich mich schon wieder verantwortlich fühle und schon wieder das Osterfest für die ganze Familie ausrichte, obwohl ich weiß, dass ich ganz doll gestresst bin davon. Wieso sage ich immer, ja klar, kann ich machen, obwohl auch andere Familienmitglieder das vielleicht mal übernehmen könnten. Sich dann zu fragen, okay, was genau ist das eigentlich an mir oder in mir? Welche Stimme sagt da irgendwas zu mir, dass ich immer sage, ja klar, kann ich machen? Ja, das geht ganz oft Menschen so, dass sie bei Aufgabenverteilung sofort sagen, ja, ich mache das, obwohl sie eigentlich schon sehr gestresst sind und sehr viele Aufgaben haben. Und dann zu verstehen, was genau passiert da? Sie sagten Muster, ja, das ist ein Muster. Was genau läuft in mir ab, dass ich dann die Erste bin, die den Finger hochstreckt und sagt, ich kann das übernehmen?
Und wenn ich das verstanden habe, dann muss ich aber trotzdem ja auch ins Handeln kommen, zum Beispiel, indem ich mal Nein sage. Aber wenn mir das so schwer fällt, wie geht das?
Ja, das ist die ganz große Kunst tatsächlich. Und da möchte ich auch nochmal sagen, Veränderung in so einem Prozess ist schwierig. Das dauert. Ich möchte da einfach, dass die Menschen nicht denken, ich schaffe das nicht, alle anderen schaffen das. Das ist wirklich etwas, was man üben muss und wo man immer wieder einen Anlauf nehmen muss. Also ich muss mir dessen bewusst werden, was passiert. Ich muss in dem Moment, wo ich wieder dabei bin, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, den Finger zu heben und zu sagen, ja, okay, wir können Ostern wieder bei uns machen, muss ich mich ertappen dabei, dass ich kurz davor bin, wieder dieses alte Muster auszupacken. Und dann in dem Moment fängt die Freiheit an. In dem Moment, wo ich merke, ich bin dabei, wieder ein altes Muster auszupacken, kann ich mich anders entscheiden und kann mich zwingen, nichts zu sagen und mal zu warten, ob jemand anders vielleicht nicht sagt, ihr könnt auch zu uns kommen, Ostern.
Hanna Fuhr hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Fuhr.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für das interessante Thema. Das scheint ja bei vielen auf Resonanz zu stoßen, bei mir auch. Anders als bei meinen Vorrednern ist bei mir der Neuanfang oder Lebenswandel nicht fremd initiiert gewesen, sondern ich habe meinen selbst ausgelöst oder verschuldet, wenn man das so sagen mag. Mein erster Neuanfang war nach dem Abitur. Da bin ich ins Ausland gezogen und habe 20 Jahre in Südamerika und Nordamerika gelebt und gearbeitet, und jetzt habe ich nach 20 Jahren im Ausland mich entschieden, wieder nach Deutschland zu ziehen.
Mhm. Als was haben Sie da gearbeitet, darf ich fragen?
Ich bin Ärztin. Also ich habe Medizin studiert und dann da auch länger gearbeitet und mich dann eben nach den 20 Jahren entschieden, es wäre jetzt wieder Zeit, nach Deutschland zu kommen. Da muss ich wahrscheinlich selbst noch ausarbeiten, welche Glaubenssätze mich da beeinflusst haben, um das letzte Thema zu sprechen. Ja, und das war natürlich auf allen Ebenen ein großer Neuanfang, also sowohl beruflich, zum Teil sehr frustrierende bürokratische Prozesse, die da bei einem Neuanfang in Deutschland auch beginnen, oder und dann natürlich auch persönlich, wenn man 20 Jahre wohnt und das dann aufgibt, ist natürlich ein großer Neuanfang und Wandel.
Wie haben Sie den hier erlebt in Deutschland, also als Sie dann zurückgekommen sind aus Südamerika und den USA aus Nordamerika? Was war so die eklatanteste Veränderung?
Ich glaube, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, wie groß der Wandel sein würde. Und ich habe gedacht, gut, ich bin in Deutschland aufgewachsen, da werde ich auch leicht wieder neu beginnen können. Und ich glaube, dass es eben doch viele überraschende Prozesse gibt. Und was für mich klar wurde, ist, dass man manchmal, glaube ich, ergebnisoffen bleiben muss und eben nicht weiß, wie der Wandel, wo der Wandel hingeht oder wie der sich entwickelt. Das war für mich eine Lektion.
Was hat das denn ausgelöst, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach 20 Jahren im Ausland wieder zurück in meine Heimat?
Das wird wahrscheinlich den Rahmen Ihrer Sendung sprengen, wenn ich das alles durchgehe. Zum Teil war dann tiefe Intuition, dass ich seit langem gesagt habe, ich möchte wieder in Anführungsstrichen nach Hause ziehen. Meine Familie ist hier. Eine Partnerschaft, die über den Atlantik hinweg auch komplizierter war, genau. Also es waren schon verschiedene Prozesse, auch natürlich Situationen in den USA, da hat sich viel verändert. Genau, das wäre so die Kurzfassung, was das ausgelöst hatte.
Frau Behnke.
Ja, ich würde so gerne etwas dazu sagen, weil ich glaube, dass hier gerade so ein ganz großes Learning für alle Zuhörenden drin steckt. Erstmal vielen Dank, Frau Fuhr, dass Sie uns auch teilhaben lassen an Ihrer Geschichte. Ich finde, Sie haben gerade was ganz Tolles gesagt, nämlich, ja, ich hatte ja eine gewisse Vorstellung, wie das wird, und ach, das fällt mir bestimmt leicht, mich wieder zu integrieren. Das ist ja, da bin ich ja groß geworden in Deutschland, und jetzt ist es plötzlich ganz anders. Und ich habe ja schon mehrmals gesagt, ja, visualisiert doch bitte, wie soll euer Leben dann aussehen? Wie soll es sein, wenn ihr einen Neuanfang wagt? Wie soll mein Leben heute in einem Jahr aussehen? Und plötzlich stellt sich heraus, huch, es ist ganz anders, als ich es visualisiert habe, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann haben Sie jetzt ja quasi die große Kunst schon bewiesen, indem Sie sagen, ja, jetzt muss ich mal neu schauen, ich muss mich neu justieren, ich muss vielleicht nochmal mir ein neues Ziel setzen, ich muss mit den Gegebenheiten, die ich jetzt habe, nochmal schauen, Wie soll es denn dann aussehen, wenn es nicht so sein kann, wie ich es mir vorgestellt habe?
Ja, und das beinhaltet natürlich ein großes Privileg, dass ich das tun kann. Und das, dessen bin ich mir auch bewusst, dass viele Leute einen Lebenswandel eingehen, den sie nicht selbst steuern können oder wo sie selbst in den Neuanfang geschubst werden, sage ich mal, um das oder durch ja, verschiedene Faktoren den Lebenswandel begehen müssen. Und da ist es, glaube ich, für mich natürlich auch ein Privileg, dass ich das selbst zum Teil neu definieren kann, was eben jetzt die Ziele sind, wie Sie gerade gesagt haben.
Sie haben den ja aktiv herbeigeführt, diesen Neuanfang. Haben Sie das Gefühl, Sie haben richtig entschieden?
Das ist von der Tagesform abhängig, aber meistens schon, denke ich. Und ich glaube, mit Rückblick werde ich das schon, ja. Also natürlich beinhaltet jede Entscheidung auch immer eine Gegenentscheidung. Aber ich glaube, das hat schon viel Gutes. Ja.
Und natürlich beinhaltet jede neue Entscheidung oder die Entscheidung für den Neuanfang immer auch das mögliche Scheitern, dass das vielleicht ein Fehler war. Und da, Frau Behnke, müssen wir ja auch drauf gucken. Also, dass wir sagen, ich versuche es trotzdem. Ich versuche, das Scheitern mit einzukalkulieren. Das ist nicht schlimm, wenn ich scheitere oder wenn es die falsche Entscheidung war, denn viel schlimmer oder ärger würde es mich unter Umständen treffen, wenn ich es gar nicht erst versucht hätte. Dann sitzt man so am Ende des Lebens da und denkt, Mensch, verflixt, jetzt habe ich es vermasselt, weil ich nicht gesprungen bin. Wie ist das mit dem Scheitern? Genau. Erlauben wir uns Fehler?
Also genau das, was Sie gerade gesagt haben, es gibt doch diesen Sinnspruch, dass man am Ende seines Lebens nur das bereut, was man nicht getan hat. Und ich glaube, der Schlüssel ist das, was eben auch Frau Fuhr ja sehr eindrucksvoll beweist. Ich tue es, ich wage den Neuanfang und wenn ich feststelle, dass ich es bereue, nach Deutschland zurückgekommen zu sein und irgendwie doch nicht, es fühlt sich dann nicht richtig an, ja, dann habe ich aber ja sowieso schon mal einen Neuanfang gewagt, dann mache ich noch einen neuen Anfang. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, etwas zu ändern im Leben und mit dem Wissen, wenn wir das im Gepäck mit uns tragen und wissen, wir selber können das in die Hand nehmen und wiederum etwas ändern, wenn es sich herausstellt, dass es sich doch nicht so gut anfühlt oder sich nicht so entwickelt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, ja, dann verändern wir wieder etwas. Und mit dem Wissen ist es dann nicht mehr so ein großer Schritt, in die Veränderung zu gehen.
Frau Fuhr, vielen Dank für Ihren Anruf.
Darf ich ganz kurz einen
Natürlich.
Punkt zu dem letzten noch sagen?
Sie dürfen auch länger.
Nee, nur das, die Diskussion über das Scheitern, finde ich, hat nochmal einen Punkt aufgebracht, weil ich nach dem, also das erste Jahr, dass ich nach Deutschland gekommen bin, war ich arbeitslos und habe auf meine Approbation gewartet und konnte nicht arbeiten. Und da habe ich natürlich gedacht, ja, das ist gescheitert. Und ich glaube, dass man da auch darauf achtet, das Scheitern nicht zu früh zu definieren, sondern zu sagen, ja, im Moment fühlt sich an wie ein Scheitern und wahrscheinlich sind noch Sachen im Umbruch. Und dass man da sozusagen das Durchhaltevermögen auch hat, zu sagen, ja, fühlt sich gerade nicht gut an, aber vielleicht ist es noch nicht ganz gescheitert. Und das würde ich jetzt auch so sagen. Also es hat dann geklappt mit der Approbation und ich bin jetzt sehr glücklich in einer Praxis. Und ich glaube, dass man da nicht zu früh aufgibt, ist vielleicht auch wichtig, würde ich so von meiner Seite aus sagen.
Danke für den Impuls,
Hanna Fuhr. Vielen Dank.
Veränderung ist Ihr Lieblingsthema und deshalb ist Pernille Behnke heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Frau Behnke, welchen Unterschied macht es eigentlich, ob die Veränderung fremdgesteuert ist, also durch Trennung, durch den Tod eines geliebten Menschen oder durch die Kündigung, oder aber ob ich sie selbst herbeiführe?
Ja, das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, denn die eigeninitiierten Veränderungen, die habe ich ja selbst angestoßen. Das heißt, da habe ich ja selber einen Wunsch gehabt, mich zu verändern. Ich konnte mich darauf vorbereiten, ich konnte planen und ich bin ja selbst in meiner Kraft und in meinem Tun und nicht muss mit einer Situation, mit einem Schock klarkommen, etwas, was ich gar nicht habe kommen sehen. Das ist natürlich eine viel größere Herausforderung.
Sie plädieren ja dafür oder Sie raten zu solchen Schicksalsschlägen eine Haltung zu finden. Was bedeutet das? Also die erste Haltung ist ja erstmal eine unglaubliche Trauer.
Ja, und die sollte man auch auf jeden Fall annehmen und auch ausleben, auch wenn das vielleicht im ersten Moment ein bisschen merkwürdig klingt. In unserer, sage ich mal, Kultur sind wir doch in einer Leistungsgesellschaft, wo oft erwartet wird, dass man schnell wieder funktioniert und schnell wieder ein Teil der Gesellschaft wird. Und jetzt ist doch aber auch mal gut und jetzt ist die Trennung doch schon so lange her und jetzt raff dich doch mal wieder auf, ist dann ja auch oft etwas, was man irgendwie so hört. Und mir ist wichtig, erstmal in die Akzeptanz zu kommen, zu akzeptieren, was passiert ist und sich Zeit für sich zu nehmen, um den Schmerz auch zu fühlen, um auch in Ruhe zu trauern und zwar so lange, wie jede Person das für sich benötigt, ohne auf äußeren Druck irgendwie zu hören. Und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo man das Gefühl hat, so jetzt merke ich, jetzt ist so ein bisschen Aufbruch in mir, jetzt möchte ich gerne wieder am Leben teilnehmen, ich möchte wieder handlungsfähig werden, ich möchte wieder vielleicht Freude empfinden, ja, dann in kleinen Mäuseschritten anzufangen, nicht gleich wieder hohe Erwartungen an sich zu stellen, sondern mit kleinen Dingen anzufangen. Also erstmal sich selber was Gutes tun und wirklich auf den eigenen Bauch zu hören, was tut mir gerade gut, was brauche ich gerade.
Also wenn die Veränderung so aus dem Nichts kommt, also als Schicksalsschlag, dann kann es ja wirklich passieren, dass ich vollkommen die Kontrolle verliere, dass ich depressiv werde, dass ich erstarre. Und da würden Sie sagen, also erstens nimm dir Zeit, zweitens mach kleine Mäuseschritte. Und drittens vielleicht auch besinn dich wieder auf deine Stärken und schau, was du schon mal geschafft hast in einer ähnlichen Situation.
Auf jeden Fall. Also sich seiner Stärken zu besinnen und auch da wieder das zu visualisieren, das vielleicht aufzuschreiben. Oft begegnen mir Menschen im Coaching, die sagen, ja, ich habe noch gar nichts geschafft und ich habe gar keine Erfolge vorzuweisen. Und dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Und auf einmal zeigt sich im Laufe der Stunde, da gab es ganz, ganz viele Erfolge. Nur oft sind wir so streng mit uns selbst und bewerten das so, ja, so gar nicht wertschätzend, dass wir das auch total vergessen, was wir alles geschafft haben. Also insofern sich seiner Stärken besinnen und was ich auch immer sehr schön finde, nochmal zu gucken, was hat mir eigentlich früher richtig viel Freude gemacht? Sich daran nochmal zu erinnern und das vielleicht, ja, vielleicht ist das eine Inspiration davon, wieder etwas ins Leben zurückzuholen.
Bettina Ender ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Ender.
Regina Ender.
Regina, ah, hier steht Bettina. Aber
ich
Regina
bin die Königin.
Ist viel. Regina, salve Regina.
Ja, guten Tag. Ich wollte auch ein bisschen dazu beitragen, weil ich mehrere Situationen in meinem Leben gehabt habe, wo sich irgendwas ändern musste. Aber anders als Frau Behn gesagt, man muss wissen, was man will, wo es hingeht, was sich ändern soll, habe ich immer nur gespürt, es muss sich was ändern. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, habe da eine Banklehre gemacht, in der Bank gearbeitet und habe gespürt, das ist es nicht. Es muss sich irgendwas ändern. Und dann wollte ich weggehen nach Berlin, hatte natürlich große Angst. Also ich bin kein mutiger Mensch. Ich bin sehr ängstlich und hatte große Angst. Und meine Mutter hat aber gesagt, mach das mal für ein Jahr. Berlin hat damals so Arbeitnehmer angeworben. Mach das mal für ein Jahr und dann kommst du ganz anders wieder. Und so bin ich also nach Berlin gegangen, weil ich dachte, in dem Dorf ist das muffig in der Bank. Berlin ist doch was Tolles. Und was ich dann festgestellt habe, in Berlin, in den Banken habe ich ja da gearbeitet, genauso muffig wie auf dem Dorf.
War der gleiche Muff.
Ich war wieder unglücklich. Also, und da muss ich noch dazu sagen, ich war sehr unglücklich in Berlin, weil ich Heimweh hatte, großes Heimweh. Und ich habe es trotzdem natürlich ausgehalten. Nach einem Jahr hat sich's geändert. Ja, also in der Bank war der gleiche Muff und da habe ich eben wieder gespürt, es muss sich irgendwas ändern. Und dann habe ich zufällig so eine Zeitungsannonce gelesen, dass sie für eine neu gegründete Abendschule der VHS Schüler suchten. Und das fand ich natürlich toll, weil ich konnte ja tagsüber nicht irgendwas machen. Ich musste ja Geld verdienen. Also bin ich zur Abendschule gegangen, auch ohne Ziel. Jetzt nicht unbedingt Abitur, sondern was machen. Es muss sich was ändern. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann eben studiert später. Und das war 1970, dass ich nach Berlin gegangen bin für ein Jahr.
Heiße Zeit.
Und heute bin ich noch da.
Was haben Sie denn studiert? Also weit weg von der Bank oder haben Sie BWL studiert?
Nein, nein, nein. Die Bank war so ein, ja, was macht man auf dem Dorf für eine Lehre?
Ja.
Ja, geht man in eine Bank.
Also. Ist eine sichere Nummer, muss man jetzt mal sagen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und das stimmt. Aber das war nicht meine direkte Wahl. Mhm. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich wollte. Und doch, später wollte ich mit Kindern was zu tun haben und bin dann Lehrerin geworden.
Und für welche Fächer?
Für die Grundschule, alles. Also ich habe Deutsch und Psychologie studiert, wurde später nicht so gebraucht, aber alles andere.
Frau Behnke.
Ender. Ach so.
Nein, ich wollte die Frau Behnke mit ins Gespräch reinnehmen und Sie fragen, was ihr durch den Kopf geht.
Ja, als erstes finde ich das ganz bemerkenswert, dass Frau Ender gesagt hat, ich bin immer so ängstlich und ich bin eher ein ängstlicher Mensch. Und doch hat sie uns gerade ja berichtet, wie viele mutige Schritte sie in ihrem Leben getan hat.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Und Frau Ender, Sie sind doch das tollste Beispiel, dass man, auch wenn man Angst hat, mutig sein kann. Das schließt sich nämlich gar nicht aus.
Ich habe mal von einer ganz tollen Frau gehört, der ich immer über meine Ängste klagte, das gehört zu dir, das ist deine Angst, nimm sie an die Hand, nimm sie mit.
Mhm. Und Angst dient uns ja, indem sie uns hilft, ein bisschen vorsichtiger zu sein und nochmal genau drauf zu schauen und vielleicht nicht immer so ganz überstürzte Entscheidungen zu treffen. Insofern kann Angst uns ja auch sehr dienlich sein. Und das Wichtigste ist, Sie haben es trotzdem immer getan und Sie haben Ihr Leben gestaltet und es in die Hand genommen und sind von der leidigen, muffigen Bank weg und haben sich etwas erschaffen, was, so klingt es für mich, sich erfüllend anfühlt.
Frau Ender ruft, ich entschuldige mich bei allen Banken. Danke. Bei allen Banken. Das ist völlig klar. Es gibt auch ganz fantastische Banken.
Als den Tod findest du überall.
Ja.
Im Märchen. Das hat mich durchs Leben gebracht. Also ich bin jetzt 75 und von allem weg.
Was ich so dachte, Frau Ender, Sie haben ja auch eine unglaubliche Neugierde, die Sie ausstrahlen und eine Aufgeschlossenheit. Wenn es keine Neugierde ist, dann vielleicht einfach so diese Aufgeschlossenheit dafür, Schritte zu gehen. Also Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
Und ja, dass man sie geht, genau. Und dann kann man ja spüren, ist das ganz schlecht oder doch nicht so. Mhm. Und wenn es ganz schlecht ist, kann ich das aufhören, kann ich wieder zurückgehen. Mhm. Ich hätte in mein Dorf zurückgehen können, ich hätte in die Bank zurückgehen können. Ja, ich habe ja alle Wege offen und ich habe es immer schön gefunden, was ich gemacht habe.
Mhm. Ich danke Ihnen, Bettina Ender aus Berlin. Deutschlandfunk Kultur zum Thema Neuanfang mit Coach Pernille Behnke und mit Frank Bettges, der uns anruft aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, das fing eigentlich 2015 an, dass ich merkte, dass ich in eine Depression reinrutsche, dass das dann letztendlich bis, also die erste AU ging vom 21.07., ich weiß nicht, warum ich mir die Tage so genau gemerkt habe, das war auf jeden Fall die erste AU vom 21. Juli 2015 bis zum 31. Oktober 2020, denn da fing das individuelle Coaching an, das ich bekommen habe und das letztendlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich jetzt wieder im Leben zurück bin und mein Leben sich, komplett verändert hatte. Also ich glaube, die Depression, die stand am Anfang, die war für mich, das finde ich auch nicht, dass ich es als Therapiekonzept hilfreich, also vorschlagen möchte, aber die Depression, die hat mich darauf hingewiesen, es stimmt was in deinem Leben nicht. Und für mich war es der Punkt, dass ich nicht zu mir selber gestanden habe, dass ich Dinge ausgehalten habe, die man eigentlich nicht aushalten sollte. Im Nachhinein zum Beispiel eine ganz schreckliche Beziehung. Und das Gleiche hat mein Vater gemacht, sodass ich im Rahmen der Depression dann meinen, wie ich es für mich später genannt habe, meinen inneren Vater verabschieden konnte. Aber damit war ich ja jetzt dann noch nicht wieder im Leben zurück, sondern ich glaube, ich wurde da wirklich hingetrieben. Ich kam von Köln aus einer Beschäftigung letztendlich, wo ich mich hätte privat kranken versichern können. Das heißt, also das Einkommen war nicht so schlecht, aber dann habe ich den Arbeitgeber wechseln müssen, weil die eine andere Firma übernommen wurde, denen war ich dann zu teuer hin und her und dann brach halt ein Standbein weg, das war der Beruf. Mhm. Dann war die Beziehung, die war schlecht, das war nichts und irgendwo habe ich dann alles gegen die Wand fahren lassen und habe dann das Gefühl gehabt, so, wer mag dich jetzt noch, wer nimmt dich jetzt noch? Bin aus Köln weggegangen, bin nach Berlin gekommen und muss sagen, also Berlin wollte ich früher nie hin und es ist einfach eine geniale Stadt. Ich weiß auch nicht, ich kam hier hin und vielleicht ist auch gerade das, hier kannte mich quasi niemand. Und ich kam hier hin und alle haben sich ein neues Bild von mir gemacht und haben dabei Dinge in mir gesehen, die ich selber gar nicht in mir selber gesehen habe. Und das führte, glaube ich, dazu, dass ich habe dann auch immer Hilfe angenommen. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, wenn es einem nicht gut geht, dass man Hilfe annehmen kann. Ich habe halt Psychotherapien gemacht, hatte betreutes Einzelwohnen, habe ich wahrgenommen. Das heißt, also, das ist ja auch eine Maßnahme für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel psychischen Beeinträchtigungen. Und ein Betreuer davon hatte die Idee, was halten Sie denn davon, ein individuelles berufliches Coaching zu machen? Und damit fing das eigentlich so richtig an. Damit habe ich gesehen, da waren Menschen, die haben Vertrauen in mich gehabt. Das hat sicherlich auch was mit kindlicher Prägung zu tun. Und das war so der Punkt, da habe ich richtig wieder ins Leben zurückgefunden. Und vor allen Dingen mache ich jetzt das selber. Also ich bin jetzt selber Bezugsbetreuer im Einzelwohnen.
Frau Behnke, also Herr Bittges, erlauben Sie mir, Frau Behnke anzusprechen, denn Sie haben einen ganz wichtigen Punkt genannt. Ich kam nach Berlin und da kannte mich keiner. Das ist vielleicht wirklich auch, Frau Behnke, bei Ihnen so der Knackpunkt, wenn Sie coachen, dass Sie ein Mensch sind, den das Gegenüber oder der das Gegenüber nicht kennt. Sie sind keine Freundin, Sie sind keine Mutter, Sie sind keine was weiß ich was, sondern Sie sind eine fremde, neutrale Person. Wie wichtig ist das?
Oh, das ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Deswegen macht es auch immer wieder Sinn, mal ein Coaching in Anspruch zu nehmen, weil diese Person, die einem gegenüber sitzt, mal ein ganz wertfreies und gar nicht vorher irgendwie geprägtes Feedback gibt. Und genau, was Sie eben gesagt haben, ich sehe Stärken und so viel Schönes in den Menschen, die mir gegenüber sitzen und kann das spiegeln. Und diese Menschen sind manchmal ganz verwirrt und sagen, also das hat mir noch nie jemand gesagt und jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt und eigentlich hast du recht. Also das ist so wichtig und das ist ja auch der Inbegriff eines Neuanfangs, tatsächlich die Stadt zu wechseln und dann verändert sich ja automatisch der gesamte Umkreis und man kriegt eben neue Dinge gespiegelt von den Menschen, die um einen herum sind. Und so hat Herr Bethkes das ja auch eben geschildert.
Herr Bethkes, Sie haben bei dieser Schilderung ja auch die Partnerschaft erwähnt, die schon lange nicht mehr gut war. Und trotzdem sind Sie in dieser Situation verharrt. Was war der springende Punkt dafür, dass Sie gesagt haben, so jetzt ist wirklich Schluss? Manchmal hat man ja einfach Angst und denkt, ach komm, ich bleib lieber mit ihr, also in Ihrem Fall mit ihr zusammen, als dass ich mir jetzt die Mühe mache, da ewig Diskussionen zu haben und eine Partnerschaftstherapie zu machen oder so. Wann sind Sie gesprungen und was hat das ausgelöst?
Wodurch wurde das? Ich bin nicht mal gesprungen. Ich glaube, das ist ja das, was ich so treibe. Also ich habe es alles gegen die Wand fahren lassen. Also ich musste dann aus der Wohnung raus. Also es war wirklich ein nach außen hin sicherlich erfolgreiches Leben. Wie gesagt, wenn man es vom Einkommen her nimmt oder sonst, das war nicht das Problem. Aber auf irgendwas hat mich so gerüttelt, dass ich eben nichts mehr gemacht habe. Ich habe gedacht, also ich habe selber nicht realisiert, glaube ich, was der Punkt war. Aber ich bin im Nachhinein bin ich unendlich dankbar dafür. Das heißt also, ich bin irgendwas in mir, ich weiß gar nicht, was es gut mit mir meint. Also hat mich dahin gebracht, so schräg das nach außen hin klingen mag. Aber ich glaube, es war sehr segensreich für mich, denn anders wäre ich, glaube ich, nicht glücklich geworden in meinem Leben. Das bin ich jetzt wieder.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber...
Das ist absolut nachvollziehbar und ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns das erzählt haben, weil das, glaube ich, vielen Menschen so geht. Dankeschön, Frank Bethkes in Berlin und wir gehen zu Richard Hebstreit. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Richard Hebstreit, zufällig auch in Berlin. Und ich finde Ihre Sendung erstmal sehr interessant und ich bin in der Richtung, was Sie heute betreiben, bin ich ein kleines bisschen Profi. Ich habe 8. Klasse, war ein sehr schlechter Schüler, bin aus der Schule rausgeschmissen worden. Irgendwann hat man erkannt, dass ich eben Dyskalkulie hatte und noch ein paar andere Fehlerchen. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass ich dann eine kluge Frau hatte, die mich auch beraten hat, die mir gesagt hat, mach was aus dir. Ich glaube, du bist im Kopf ein bisschen anders gelenkt als andere Menschen. Du musst irgendwas lernen. Ich habe Volkshochschule gemacht, habe dann Ingenieurpädagogik und Maschinenbau studiert und war dann 10 Jahre Berufsberater. Und in den 10 Jahren Berufsberater hat so ungefähr nach dem 5. Jahr es Klick bei mir gemacht, wo ich mir selber gesagt habe, also mein Lieber, wenn du Berufsberater bist, dann musst du dir erstmal selber helfen auch. Was willst du überhaupt werden? Mhm. Ja, und dann bin ich dann auf die Idee gekommen, weil ich mich für Kunst und Kultur interessiert habe, ich wäre Designer. Mhm. Und einer Industriedesigner, ich versuche das auch mit einem Fernstudium. Das hat aber nicht geklappt, weil ich hatte gar kein Talent dafür. Also ich habe kein Talent für Zeichnen und so. Aber irgendwie habe ich dann doch die Kurve gekriegt, habe irgendwie heimlich studiert. Also ich habe irgendwelche Sachen gelernt, die ich interessant finde. Und jetzt kommen wir auch mal vielleicht zum Punkt, für viele Menschen, die einen Beruf wechseln müssen oder wollen und müssen sich verändern, die meisten Menschen wissen gar nicht, was es für unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe das gelernt und ich habe Lesungen in verschiedenen Instituten mir besorgt. Es gab damals noch kein Internet. Für mich waren die Bibliotheken eine große Hilfe. Also ich habe Sachen gelernt, wo ich dachte, mein Gott, nochmal, was ist alles möglich? Ja. Und da bin ich Schmuckdesigner geworden und habe es dann noch geschafft bis kurz nach der Wende. Ich war richtig berühmt, meine Sachen sind in Museen ausgestellt worden, ich habe mehrere Auszeichnungen bekommen. Nach der Wende ging es nicht weiter, also einen ganz einfachen Grund, weil es gab auch Sachen, die ich nicht lernen konnte, war Sprachen. Ja. Wenn man als Designer international arbeiten will und kann kein Englisch, dann kann man es sein lassen.
Aber Sie haben vorher ganz, ganz viel gemacht, Herr Hebstreit, und das, Frau Behnke, ist ja auch, habe ich gerade gedacht, eine Frage nicht nur des Machens, sondern auch der Geduld. Man muss Geduld mit sich haben, man muss Geduld mit den anderen haben und vielleicht auch die Geduld, dass vieles auf einen zukommt und zukommen kann. Welche Rolle spielt Geduld?
Ja, also Geduld spielt mit Sicherheit eine Rolle und vor allen Dingen ist es ja diese innere Haltung, wie wir mit uns selbst umgehen können. Mir fällt immer wieder in den Coachings auf, wie wenig liebevoll und wie wenig gütig wir oft auf uns selber schauen. Und ich würde mir immer wünschen, dass wir es schaffen, so auf uns zu schauen und uns das einzuräumen, was wir auch anderen Menschen einräumen. Denn oft sind wir in unserem Freundes- und Familienkreis ganz liebevoll und gütig und rücksichtsvoll, aber mit uns selber ganz hart. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir lernen, mit uns selber auch gütiger zu sein. Und ich glaube, das beinhaltet dann auch automatisch eine gewisse Geduld.
Mhm. Herr Hebstreit, vielen Dank dafür, dass Sie uns so viel von sich auch erzählt haben. Ich finde das klasse, was Sie alles angepackt haben, vom Berufsberater bis hin zum Schmuckdesigner. Danke für diesen Anruf aus Berlin und wir läuten die letzte Runde ein zum Thema Neubeginn 0800 22 54 22 54. Unsere Telefonnummer von Deutschlandfunk Kultur. Viele Menschen sind Gewohnheitstiere und tun sich manchmal mit Veränderungen schwer. Wie kann ein Neubeginn aussehen? Das ist unser Thema mit Pernille Behnke heute bei Deutschlandfunk Kultur und mit Edith de Voss, die uns aus Freiburg im Breisgau anruft. Guten Morgen, Frau de Voss.
Guten Morgen.
Welchen Neuanfang haben Sie hinter sich?
Ja, ich habe einige Neuanfänge hinter mir. Also ich bin im Prinzip, ich bin in Deutschland geboren, bin aber vom Ursprung her Belgierin. Also meine Familie hatte einen Neuanfang. Ich bin im Flüchtlingslager geboren worden und habe letztendlich dann an der PH studiert, Lehrerin, Grund- und Hauptschule. Bin dann für ein Jahr in Mittelamerika gewesen mit meiner 2-jährigen Tochter und habe dort den Wunsch entwickelt, in einem Land mit schwarzen Menschen zu leben, weil ich gemerkt habe, die haben etwas, was wir nicht haben und das tat mir gut.
Welches Land haben Sie sich denn ausgesucht?
Ja, ich war erst in Sambia, also Südostafrika und da kannte ich ein Projekt und dann bin ich aber nach Ghana, weil mir jemand gesagt hat, geh doch nach Ghana, da bist du als Frau frei, da kannst du reisen, da kannst du machen. Also da bist du, weil in Sambia durfte ich ab 6 nicht mehr abends raus, also nur mit Bodyguard und das war noch sehr beeinflusst von Südafrika. damals.
Und wo waren Sie dann in Ghana? In Accra oder wo, in der Hauptstadt? Oder waren Sie auf dem Land?
Nein, ich bin seit 22 Jahren bin ich in Cape Coast. Also da ist aus meinem Leben raus ein Projekt entstanden. Und ich war aber jedes Jahr im Sommer in Deutschland. Also 4 Monate war ich jetzt seit 22 Jahren immer in Deutschland und habe dort für unser Projekt geworben, Paten geworben, in Schulen gegangen, Vorträge gehalten und Produkte unserer Schule verkauft. Also wir haben eine Berufsschule inzwischen für Jugendliche, die keine Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen. Und
das ist schön. Wie geht es Ihnen denn, Frau de Vos, wenn Sie dann diesen Wechsel haben? Also immer wieder zwischen Ghana und Deutschland hin und her. Wie ist das jeweilige Ankommen?
Ja, das war am Anfang nicht so einfach, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Also ich bin praktisch, wenn ich in Ghana bin, bin ich in Ghana. Wenn ich hier bin, bin ich hier. Mhm. Also das fällt mir sehr leicht. Vor allem der Übergang nach Ghana fällt mir noch leichter als nach Deutschland. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt dieses Jahr schon im März gekommen wegen einer Messe und ich finde es ziemlich kalt noch und da ist dann der Übergang ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ansonsten ist es ja wie in meinem System eingeschrieben. Das ist so. Also ich bin früh pensioniert worden. Ich hatte, als ich beurlaubt war, wegen 2 Kinder, habe ich die Waldorflehrerausbildung gemacht, habe dann mein Beamtentum aufgegeben, bin Waldorflehrerin geworden und habe hier in südlich von Freiburg die Mülheimer Waldorfschule mit aufgebaut.
Ja. Also auch mehrfach gesprungen, Frau Behnke.
Genau, ja, Frau de Vos, ich würde gerne was dazu fragen, und zwar eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte. Und beim Zuhören dachte ich so, ja, vielleicht ist Ihnen Neuanfang ja quasi fast in die Wiege gelegt worden, nach dem, was Sie eben mit uns geteilt haben, dass Sie im Flüchtlingslager geboren wurden. Mich würde interessieren, und das ist bestimmt für alle Zuhörenden auch interessant, woher haben Sie immer die Kraft genommen, wieder diesen Neuanfang zu wagen und quasi von null wieder alles aufzubauen? Und Sie haben ja auch gesagt, dann haben Sie noch was, eine Schule mit aufgebaut. Also Sie scheinen sehr viel Tatkraft zu haben. Woher, glauben Sie, haben Sie diese Kraft bekommen?
Frau de Vos.
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich bin mit dieser Kraft irgendwie geboren worden. Ich habe auch schon als Kind immer so schon als Jugendliche eben Kinder geleitet. Und also der Wunsch, Deutschland zu verlassen, hat mit meiner Familie zu tun und mit meinem Vater. Und also von daher, das ist jetzt eine lange Geschichte, das würde, glaube ich, den Namen sprengen hier. Also für mich war es einfach, ja, mir war es immer wichtig, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Ja. Und nicht etwas zu tun, weil ich es nun mal gelernt habe. Also weil ich jetzt an der staatlichen Schule unterrichte. Deshalb muss ich an der staatlichen Schule bleiben. Nee, für mich war dann einfach die Pädagogik der Waldorfschule ein interessanter Neuanfang auch, also ein interessanter Blick auf Pädagogik. Und es hat mich sehr fasziniert, damals in meiner Ausbildung vor allem.
Und das, Frau Voss, ist ja wirklich auch so eine Multigraphie, wie wir sie von Pernille Behnke ja auch jetzt mehrfach gehört haben. Viele kleine einzelne Leben, ein ganz komplexes Leben ist Ihre Biografie. Und ich finde es so schön, dass Sie uns erzählt haben, welche Ressourcen Sie aktiviert haben und welche Ressourcen man generell aktivieren kann. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Freiburg im Breisgau und nehme gerne noch Georg Maus aus Potsdam mit in unser Gespräch. Guten Morgen, Herr Maus.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich fasse mich kurz. Ganz einfach. Im Leben habe ich die Erfahrung als erstes gemacht, Konjunktive mag ich überhaupt nicht. Ich habe mir das auf ein schönes blaues Schild geschrieben, hätte, wäre, würde, könnte, müsste, sollte, alles durchgestrichen. Oben drüber steht nur noch machen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eines der wichtigsten Berufe, heute wird geredet über Politik und Ärzte und alles. Nee, der Schneider ist einer der wichtigsten Berufe in unserem Leben. Jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, nimmt er neu Maß. und glaubt nicht, dass die alten Maßstäbe, die alten Maße, die er von mir kennt, gültig sind. Jedes Mal bin ich für ihn neu. Und das finde ich auch interessant. Das hemmt nämlich alle anderen, die mich an den Maßen messen, die sie von mir kennen und wissen oder glauben zu wissen, die sind hinderlich. Einfach zum Schneider gehen und wir sollten den Leuten ganz große Ehrerbietung gegenüberbringen.
Sind Sie Schneider?
Nein, keineswegs. Aber ich achte die Menschen, sowieso, ja. Aber diese Berufsgruppe neuerdings besonders, weil das ist keine Weisheit von mir, das ist Georges Bernard Shaw hat das wohl gesagt und ich las das und das hat mir so in die Seele gesprungen oder ist mir so in die Seele gesprungen, ja.
Georg Maus, ein Macher, der uns Schneider empfiehlt. Frau Behnke, tolles Bild.
Also mehr geht nicht, wunderbar.
Herr Maus, dann danke ich Ihnen sehr für diese Inspiration aus Potsdam. Geht zum Schneider und macht und verzichtet auf die Konjunktive. Ganz am Schluss nochmal, Frau Behnke, manchmal ist es ja so, dass wir uns ein bisschen in der Opferrolle sehen und dass wir die Schuld für unsere Probleme anderen oder dem Schicksal oder wem auch immer geben, was uns natürlich noch hilfloser macht. Wie finden wir aus dieser Opferrolle raus?
Indem wir sie erstmal verstehen, weil die meisten verstehen gar nicht, was sich inszeniert und verstehen gar nicht, dass sie dazu beitragen, immer wieder in dieser Opferhaltung auch zu verbleiben. Also wie immer, die Klarheit, die Erkenntnis ist immer der erste Schritt. Und wenn ich verstanden habe, was ich da selber mache, nämlich mich selbst in dieser Opferrolle zu halten, dann erste Mäuseschritte in die Veränderung und versuchen, nochmal neue Wege einzuschlagen, etwas Neues auszuprobieren.
Sagen Sie uns nochmal die drei wichtigsten Schritte. Der erste Schritt war Klarheit verschaffen. Was sind die beiden, die dann folgen?
Ja, also verstehen, was passiert. Also meine Muster kennenlernen, ganz wichtig. Und wenn ich die verstanden habe und kennengelernt habe, dann kann ich in die Veränderung gehen, dann in die Handlung kommen. Und ich bin auch eine große Freundin davon, dann zu reflektieren anschließend und zu gucken, was habe ich anders gemacht? Hat das für mich funktioniert? Wie hat sich das angefühlt? Und wenn es noch nicht optimal war, wieder ein bisschen zu justieren. Also immer wieder auch den Blick auf sich selbst zu haben.
Sagt Pernille Behnke, und wir möchten diese Sendung beenden mit einem Gedicht, das dem argentinischen Dichter Jorge Luis Borges zugeschrieben wird. Augenblicke.
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen, Sonnenuntergänge betrachten, mehr bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben, nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und weiß, dass ich bald sterben werde.
Danke für die schönen Augenblicke heute mit Ihnen, Pernille Behnke. Danke an alle, die angerufen haben und genießen Sie das Osterfest mit Deutschlandfunk Kultur.